Ich schlag dem Nazi die Fresse ein. Wie kann ein Spiel so fröhlich sein?
Nazis weinen, Pein, Pein, Pein. Der Indie klaut das Gold herein. In die Fresse mit Indiana Jones. In die Fresse mit Indiana Jones. Das ist ganz witzig, weil der Podcast heißt auch so. Und er gibt in die Fresse Nazis so.
Ist das noch Indie? Ist das noch Indie? Ist das noch Indie? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Indie Fresse. Die letzte reguläre Ausgabe, merkt euch das, liebe HörerInnen, für dieses Jahr 2024. Ein Podcast mit klugen Gedanken zu schönen Spielen, die euch dieses Jahr ereilt haben. Von uns, wir sind Dennis Kogel, hallo und guten Tag.
Hallo, 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 hallo.
Und ich, Markus Richter, der in dieser letzten regulären Folge des Jahres versuchen wird, die Zügel und Gedanken so im Zaum zu halten, dass sie ein einigermaßen kohärentes Bild ergeben, aber jede Haftungsansprüche dafür sind ausgeschlossen.
Ja, viel Glück dabei, weil ich möchte über ein Spiel, das ein 20 Jahre altes Spiel namens Riddick reden, insofern, hey.
Also ich erfahre gerade aus der Regie, der Plan für heute ist umgeworfen. Eigentlich wollten wir über ein Spiel reden, von dem ich ausgehe, dass sich dessen Name niemand merken kann, also dessen korrekter Name niemand merken kann. Weil ich denke, wann immer Leute über das Spiel sprechen, sagen sie, ich würde jetzt gerne über das neue Indiana Jones Spiel reden. Und niemand sagt, ich würde jetzt gerne über Indiana Jones und der große Kreis, der perfekte Kreis.
Der große.
Der große Kreis, aber es heißt der Perfect Circle. Oder?
Nee. Nein. Auch? The Great Circle. Ja, the great circle. Ich kann es mir nicht merken.
Ab vom
Namen.
Find's
auch bizarr, weil am Anfang des Spiels erscheint ein Quadrat, nämlich das Symbol von, also ein Viereck, das Symbol von Bethesda, und dann ist es so, das ist ein Viereck, das ist kein Kreis.
Ja, aber ab vom Namen gibt es noch andere Dinge über das Spiel zu sagen, das machen wir heute. Und dann wollen wir, also ich hasse in Fernsehserien ja Flashbacks. Ich hasse sie wirklich, also inbrünstig, weil das so ein völlig überstrapaziertes Ding ist. Ich habe jetzt eine Serie gefunden, das ist okay, weil da taucht ganz am Anfang ein Darsteller auf, den ich sehr mag, der wird sofort erschossen. Und dann denke ich so, okay, hier würde ich Flashbacks gerne gucken, um mehr von dem zu sehen. Aber ansonsten hasse ich Flashbacks, es sei denn, es ist in die Fresse und es ist der große Jahresrückblick.
Ja, genau. Wir gucken zurück auf die Spiele, Momente, Dinge, die uns dieses Jahr beschäftigt haben. Und machen das hoffentlich launig und also nicht in aller Ausführlichkeit und wirklich, also nee, wir machen nicht einen systematischen Monat für Monat Tageswert. Es sind mehr so Vibes. Ich hab da Lust drauf.
Es ist also sagen, also wenn die Games Awards das durchgeplanteste, ödeste und längste Ding sind, ist auf dem anderen Ende der Skala der Indie-Fresse-Jahresrückblick kurz, chaotisch, niemand weiß, was passiert, aber es ist trotzdem sehr unterhaltsam.
So ist es.
Und wenn ihr das nächstes Jahr übrigens auch haben wollt, oder naja, also truth to be told, wir werden es wahrscheinlich sowieso machen, wollen wir auch nächstes Jahr podcasten weiter wollen, aber wenn ihr dem mehr Content verleihen wollt, dann könnt ihr unserem Steady-Projekt beitreten oder uns direkt mit Geld per Überweisung bewerfen. Aber darüber sprechen wir am Ende auch nochmal. Dann geht's eigentlich los, oder?
Es geht los.
Pater Ventura hat die Tore des Vatikans geöffnet. Jetzt sind überall Faschisti. Eine Schande.
War mir ein Vergnügen.
Und das ist eigentlich auch mein Review in einem Satz, wenn es um Indiana Jones und den großen Kreis geht.
Der sehr gute Kreis.
Dennis, was sagst du?
Zustimmung. Es ist jetzt auf den letzten Metern des Jahres ein klein, nicht wirklich klein, aber so ein total schönes Herzensdings, das mich sehr, sehr froh gestimmt hat. Also das ist super. Ich hab's letzte Woche abendenlang gespielt und hatte eine fantastische Zeit damit und bin sehr, sehr froh, dass wir darüber reden.
Genau, ich will tatsächlich sagen, ich glaube, es ist bestenfalls ein ganz okayes Spiel. Aber ich hatte sehr viel Spaß damit. Und also das ist ja auch eins wieder dieser Spiele, wo man, ich weiß nicht, ob es an meinem oder unserem Alter liegt, aber so, ich habe ja das Gefühl, das ist irgendwie, also die Welt ist voll von Reboots und Remakes und irgendwas. Und Indiana Jones, da war ich, als ich das gehört habe, war ich so, oh nee, ey. Wirklich? Das war, also da gibt es ja irgendwie tausende Spiele und die Point-and-Click-Adventure sind ja also in manchen Gamer-Historien Höhepunkte. Mhm. Es gibt auch so ganz viele Actionspiele und auf den dubiosen Systemen sind Dinge erschienen und so weiter und so fort. Und als ich dann dachte, okay, das ist also ein weiteres Spiel, wo eine große IP genommen wird und jetzt sozusagen einen Neuanfang, kann man schon so sagen, glaube ich, gestartet wird, mhm, da war ich schon skeptisch.
Wirklich, bei mir war es ganz anders. Also weil ich war sehr, also quasi voller Vorfreude, weil, also aus mehreren Gründen. Erstens, Indiana Jones, eine Figur, die ich wirklich sehr, sehr mag. Ich mag Indiana Jones sehr, sehr gerne. Also die alten Filme mag ich super, super gerne. Das mit dem Kühlschrank und der Atombombe habe ich nicht gesehen. Und den neuesten Film habe ich gesehen, fand ich sehr mittelmäßig. Aber Indiana Jones an sich finde ich super und ich mochte auch sehr die alten Point-and-Click-Adventure, die alten LucasArts-Adventures, die fand ich toll. Und das andere war aber, dass das gemacht wird von Machine Games. Machine Games, das schwedische Studio, das auch die Wolfenstein-Spiele gemacht hat, wo man sagen kann, aha, wenn jemand gute Spiele darüber machen kann, Nazis auf die Nase zu hauen, dann die und plus auch gute Stories zu erzählen in so einem First-Person-Shooter-Format.
Das ist sozusagen die erste fragwürdige Entscheidung, aber es erklärt natürlich, wo die herkommt. Das ist ein Ego. Das ist aus der Ego-Perspektive. Das ist so das erste, wo ich, und das ist auch sozusagen, also wenn man jetzt sagen würde, erklärt doch erstmal, wie das Spiel geht, das ist literally eine der ersten Sachen sozusagen, die man erlebt, nämlich das ist ein Spiel aus der Ego-Perspektive. Und das Interessante ist ja, es gibt ja mittlerweile sehr viele Spiele, also wenn wir jetzt von einem Archäologin reden, der durch die Welt und interessante Orte und Rätsel liest und klettert, dann fallen einem ja im Computerspielbereich nicht zuerst Indiana Jones ein, sondern da fällt einem ja eher ein Nathan Drake oder Lara Croft. Und die haben ja eine ganz bestimmte Art von Spielart sozusagen etabliert, in die ja im weitesten Sinne auch zum Beispiel sowas wie ein Horizon reinfällt. Mhm. Ne, nämlich Third Person. Und jetzt auf einmal First Person und auch so mit einem ganz komischen, also der Blick ist so ein bisschen komisch verweitwinkelt, irgendwie hatte ich am Anfang das Gefühl. Und dann aber, wenn man klettert, ist es doch Third Person. Mega, es hat sich für mich mega seltsam und fremdkörpermäßig angefühlt. Und ich frage mich im Nachhinein aber, ich habe mich auch daran gewöhnt, war es vielleicht eine gute Entscheidung, weil es macht dann eben was anderes. Vielleicht ist es auch so ein bisschen Duftmarke gesetzt, Indiana Jones is back.
Ja.
Ich weiß nicht, wie fandest du diese Entscheidung, diese eine?
Super. Und zwar aus mehreren Gründen. Was Indiana Jones und der sehr, sehr gute Kreis machen, ist ja, du bist Indiana Jones. Also quasi ein sehr dieses, also es fährt sehr diese Schiene, diese Verkörperungsschiene, also die Körperlichkeit, das Erlebnis Indiana Jones zu sein. Das ist irgendwie das Ziel, habe ich also so für mich zurechtgelegt. Weil es ist ja nicht nur eine Ego-Perspektive, sondern wenn du an dir hinabschaust, dann siehst du Indiana Jones Oberkörper und seine Beine und Füße und so weiter und so fort. Wenn Indiana Jones irgendwie Artefakte in die Hand nimmt, dann floaten sie nicht einfach nur vor der Kamera, sondern er nimmt sie in seine prankigen Archäologen, wettergegerbten Archäologenhände. Wenn er die Peitsche schwingt, so, ne, dann sieht man, wie er die Peitsche fest. Und man sieht diese ganzen Artefakte, der Hut, den er sich aufsetzt und so. Also du bist Indiana Jones und dieses Gefühl des Indiana Jones-Seins, finde ich, das vermittelt es sehr. Und halt mehr als dieses, ich steuere diese Actionfigur vor mich hin, sondern ich bin es. Und das fand ich sehr, sehr cool.
Ja, ich glaube aber tatsächlich zu sagen, dieser Zusatz an Immersion ist auch notwendig, weil die andere Entscheidung, die ja getroffen wurde, ist, und das ist ja ein Problem, das haben die anderen Spiele alle nicht so sehr, nämlich, dass Indiana Jones ja eigentlich Harrison Ford ist. Und das war ja früher bei den alten Spielen sozusagen nicht so ein großes Problem, weil irgendwie Pixel, Grafik drüber und so weiter und so fort. Aber jetzt sind wir in dem Bereich der quasi realistischen 3D-Grafik.
Und es hat auch gar keine Sprachausgabe, oder? Die alten Indiana Jones Adventures hatten ja nicht irgendwie Harrison Ford als Sprecher.
Genau. Ja. Genau so. Das, ne, das also kommt noch dazu. Und jetzt wäre das vielleicht die Erwartung gewesen. Sie haben den interessanten Move gemacht, eine Figur zu bauen, die ist, also wenn man eine Figur bauen will, die fast Harrison Ford ist, aber dann doch nicht. Also, die genau so dicht dran an Harrison Ford ist, ohne Harrison Ford zu sein, wie es geht, dann ist es diese Figur. Und das ist auch, jetzt habe ich, verdammt, es ist immer den einen Namen. Das macht, also das Motion Capturing und die Stimme kommt von einem Typen, der kein Unbekannter im Business ist, dessen Namen ich jetzt wieder vergessen habe. Danke, Markus Gehirn. Und es ist eben nicht Harrison Ford, aber es ist schon Harrison Ford. Und das macht es auch so, also ich glaube, das hätte es, glaube ich, noch schwieriger gemacht, wenn das Third Person gewesen wäre, weil man die ganze Zeit so denkt, naja, ist es ja, oder ist es ja, dann ist man es aber sozusagen selber, weil Ego-Perspektive.
Ja, genau, der Sprecher, zumindest im Englischen, ist Troy Baker. Troy Baker. Alle möglichen Figuren spricht. Zum Beispiel Booker DeWitt aus Bioshock. Aber der spielt auch Rollen in The Last of Us.
Ja. Genau. So, und dann.
Nämlich Joel.
So, und dann. Und dann ist, genau, das ist der Joel spielt in der Serie, kurz genau. Vorkommt als anderer Typ. Und dann ist das Indiana Jones, also es ist ein, kam es schon raus, es ist ein klassischer Indiana Jones, ne, also irgendwie rumlaufen, Nazis verprügeln und bei Gott, ey, bei den ganzen Both-Side-Dism und komplexen Diskussionen, wie erfrischend ist es bitte, du kommst in ein Spiel, die Gegner sind die, nicht Nazis, Faschisten, und die einzige Art und Weise, mit Faschisten zu reden, ist, ihnen eine Faust ins Gesicht
Korrekt.
Zu stecken. Es tut mir leid, aber ich fand's gut. Es tut mir nicht leid.
Und das macht Indiana Jones und nicht nur die Faust. Also erstens, es gibt Faustkämpfe, ja, mit Boxen, Blocken und so weiter und so fort. Die machen auch Spaß, finde ich. Die sind cool. Also, ich mochte es. Und dann das andere ist, Indiana Jones kann alle möglichen Dinge aufnehmen, die so auf dem Boden herumliegen. Und sie als Nahkampfwaffen benutzen. Zum Beispiel, da steht ein Klappspaten, den nehme ich. Damit haue ich dem Nazi auf die Nase oder werfe ihm einen Klappspaten an den Kopf. Und, Mist, er ist dem Klappspaten ausgewichen. Na, dann nehme ich halt den Kehrbesen. Und dann kommt noch einer mit dem Pömpel auf den Kopf. und das ist schon
und,
sehr gut.
Und man kann es entweder so spielen wie Dennis, ja, und spielt das also als Nahkampfspiel, oder man spielt so wie Markus und schleicht. Mhm. Und dann kann man zum Beispiel den Besen nehmen und ausholen, wenn man sie unerkannt von hinten angeschlichen hat, in ihm zwischen die Beine in die Eier schlagen. Und dann legt der Nazi auf. Genau, so, das ist ein wichtiger Teil des Spiels. Und es ist also viel klassisch Indiana Jones. Und es gibt so ein paar Momente, da finde ich, da ist es dann nicht zeitgemäß. Mhm. So, ein paar kleine Momente. Und das ist schade eigentlich auch, das ist direkt der Einstieg. Der Einstieg ist nämlich sowohl ganz klassisch Indiana Jones und andererseits, wenn man sozusagen der Brille, mit der wir ja auch auf solche Spiele zu gucken pflegen, ne, also wie ist es mit der Diversität und der Kolonialgeschichte und so weiter und so fort, da wird es dann so ein bisschen. Hätte man das vielleicht 2024 besser machen können? Die erste Szene ist Indiana Jones durch den Dschungel mit drei peruanischen Trägern. Also im Untertitel heißt der eine Typ tatsächlich peruanischer Träger. Und dann gibt es so eine ganz, also die verschwinden, also ne, das klassische Indiana Jones ist, man kommt immer tiefer in den Dschungel, dann verschwinden die nacheinander und irgendwann ist Indiana Jones alleine. Mild Spoiler, nicht wirklich wichtig, weil es ist tatsächlich ganz klassisch Indiana Jones. Aber der Punkt, ne, also Indiana Jones zieht die Lianenranken vor einer riesigen Stein-Götzenstatue hervor und der erste peruanische Träger flieht, weil er Angst hat und abergläubisch ist. Das ist so, weißt du, der weiße Archäologe kommt an und ach, die abergläubischen Einheimischen.
Ja.
Ich weiß nicht.
Aber,
es ist, ne,
aber Moment. Du weißt schon, dass das einfach 1:1 die Szene aus dem Film war.
Also nein. Und trotzdem hätte man das ja vielleicht nicht so machen müssen.
Ja, klar, aber das ist ja, also es fängt an mit der Szene aus dem allerersten Indiana Jones Film, wo Indiana Jones dieses Idol, dieses Goldidol klaut und dann dieser vor dem rollenden Steinfelsen entkommt. Und das ist ja so ein Flashback quasi zum Film, um das zu verordnen in dieser ganzen Mythologie des Indiana Jones.
Das ist total witzig, weil ich habe das gar nicht so gesehen, weil, also mir war klar, die Elemente sind aus dem Film. Das Ganze war aber sozusagen so ein bisschen anders, dass ich dachte, das ist eher eine Anspielung. Es soll nicht exakt dasselbe sein. Naja, also das fand ich so ein bisschen.
Okay. Aber ich finde, dann wird's aber später anders und besser. Also, weil dann, das Spiel hat mich auch sehr überrascht, um ehrlich zu sein. Weil ich hatte am Anfang wirklich gedacht, okay, es ist so ein First-Person-Ding, es ist so ein bisschen wie vielleicht die Wolfenstein-Spiele, nämlich ich laufe durch einigermaßen schlauchige Levels und tue eben das, was ich so tun muss, laufe also so Checkpoints ab und mache an den Stellen, an denen man so machen muss, ne, hau ich mit der Machete die Lianen weg und so weiter und so fort, dann gibt's irgendwie Cutscenes und dann gehe ich bis zum Levelende. Also so ein relativ lineares Shooter-Schleichspiel, so halt mit Indiana Jones. Und das ist es auch die ersten, ich würde sagen drei Stunden vielleicht, ist es genau das. Und dann kommt man ins erste richtige Level, nämlich den Vatikan. Man verfolgt, Indiana Jones sucht eine Katzenmumie, was ich sehr sympathisch finde, und landet dann im Vatikan. Und der Vatikan ist auf einmal ein ziemlich großes, ziemlich offenes Level, in dem man verkleidet als Priester, weil Indiana Jones sich gerne mal verkleidet, als Priester unterwegs ist und versucht, Rätsel zu lösen und Aufgaben zu lösen. Und dann gibt es ganz, ganz viele Sidequests. Und dann gibt es auch andere Figuren, die man trifft. Zum Beispiel die italienische Journalistin, mit der man dann ganz viel macht und so weiter und so fort. Dann wird es sehr viel diverser.
Du bist sozusagen über ein kleines Detail so hinweggegangen, als wäre es keine Besonderheit, dass ich massiv gefeiert habe. Ne, also weil das ist ja sozusagen, also der Part ist ja so in der Tradition von Dishonored oder Deus Ex und es gibt ja so ganz, ganz, ganz viele Spiele dieser Art, Indiana Jones macht das nicht zum ersten Mal, aber es gibt viele Spiele, wo ich mich immer frage so, wie geil wär's, wenn man sich jetzt verkleiden könnte. Und hier ist es sozusagen, die Selbstverständlichkeit, mit der ich das immer fühle, die kommt hier vor. Du kannst dich als Priester verkleiden, weil es ist natürlich total obvious eine gute Idee. Und dann finde ich es auch verzeihbar. Es gibt dann so bestimmte Charaktere, also die am Anfang sind das die Hauptmänner der Faschisten, die halt auch im Vatikanstaat sind. So, wenn die dich angucken, dann denken so, na, ist das ein echter Priester? Der bewegt sich schon sehr amerikanisch. Da ist irgendwas komisch. Und dann kann das auffliegen. Aber dieses Konzept der Verkleidung in so einem Stealth Exploration Game, wie gut ist das bitte?
Ja,
mach das alle.
Das ist super. Vor allem, ne, weil man sich dann freier durch dieses Level bewegen kann, sich Dinge anschauen kann. Es nimmt irgendwie krass viel Tempo raus. Auf einmal ist das wirklich so ein entspanntes, interessantes, entschleunigtes Exploration-Game, wo du durch diesen Vatikan spazierst. Der übrigens grafisch, wow, es ist super, super schön. Es ist ein super schön gemachtes Spiel. Also ich habe es auf der kleinen Xbox gespielt. Ich glaube, auf dem PC ist es noch mal beeindruckender. Es gibt jetzt auch noch so ein Raytracing-Update, aber es sieht so schön aus. Es sieht wirklich wunderschön aus. Auch einfach so vom Design, vom Licht, von den Farben, den Figuren, den Gesichtern. So, es ist einfach richtig schön. Und es hat mir enorm viel Spaß gemacht, einfach durch den Vatikan zu laufen und dann irgendwie in Indiana Jones Tagebuch, das er immer dabei hat, irgendwie nachzublättern. Aha, okay, was sind jetzt für Quests offen? Da sind Side-Quests. Da sucht irgendwie eine Nonne ein Buch, das irgendwo verloren gegangen ist. Da ist irgendwie ein Archäologe aus England, da wurde sein Gehilfe festgenommen. Den befreie ich mal. Hier ist irgendwie ein Mini-Rätsel. Da fotografiere ich eine Katze oder so. Also, da gibt es so viel Krimskrams. Hast du diese ganzen Side-Quests? Hat dich das motiviert? Hast du da was gemacht?
Also ich glaube, ich bin noch nicht so weit wie du am Tage der Aufnahme. Aber ja, hat mich sehr motiviert. Oder was heißt sehr? Na doch, ich fand das interessant, das zu entdecken. Allerdings ist das auch die Stelle, finde ich, wo sehr schnell klar wird, dass das, ne, also die kochen auch nur mit Wasser. Und es gibt hier so ganz klassische, ich will nicht sagen, es sind Probleme, aber so sehr, sehr computerspielerhafte Dinge. Ne? Also zum Beispiel geht es ja darum, dass du nicht von den Faschisten erwischt wirst. Das ist nicht so schlimm, weil du eine Priestergewandung anhast. Aber was total witzig ist und auch so ein bisschen absurd, wenn immer die dich dann doch entdecken, weil du gerade in einem Sperrgebiet bist, wo du auch als Priester nicht sein dürftest oder so, sobald du um eine Ecke gelaufen bist, um die Ecke nicht, sobald du die in der Vertikalen des Level wechselst, bist du unsichtbar für die. Also wenn du irgendwo an einer Rampe dran springst oder hochkletterst, dann wissen die nicht mehr, wo du
da
bist.
Da sind Faschisten die Runde.
Und das ist schon sozusagen... Ja,
kletterst irgendwo hoch und bist so,
das,
fuck,
aber das, ist aber das ist so mega irgendwie, so sind Computerspiele, so komisch sind Computerspiele schon immer seit 30 Jahren. Es geht ums Schleichen. Du wirst entdeckt, du versteckst dich in der Ecke und die so, ah, war wohl doch nur der Wind.
Ja.
Also wirklich so Best of Skyrim, das ist halt auch so ganz, ganz klassisch. Und das macht, also einerseits bricht es so ein bisschen die Immersion, andererseits ist es so, fand ich es wiederum sehr nostalgisch. Ne? Sozusagen, so sind die Spiele, die ich gerne gespielt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich viel mehr Spaß gehabt hätte, wenn das perfekt gelöst wäre, ja, ne? Oder realistischer oder so. Das ist so ganz klassisch. Die erfinden hier nicht das Rad neu, aber es macht trotzdem Spaß. Zu der Karte noch. Und das ist ein kleiner Vorgriff auf die Bonusfolge, wo wir über die Minimap mal reden wollen. Ich habe mich mit Marcel zeitweise schon mal sozusagen privat, nicht vor Mikrofon unterhalten. Und er meinte, was ihm, und das wird er sicherlich nicht ausführlich erklären, wenn er dazu Besuch kommt, er meinte, was ihn stört, ist, wenn es sozusagen so Map-Hilfsmittel gibt und dann das Spiel sich nicht mehr die Mühe gibt, die Quest so zu erzählen, dass du die ohne Map auch lösen kannst. Also du bist quasi gezwungen, auf die Map zu gucken. Und er, also wenn ich ihn richtig verstanden habe, wie gesagt, fragen wir noch, findet er das so ein bisschen faul. Und das, seitdem ich dieses Konzept, ne, der Minimap-Kritik gehört habe, kann ich das sozusagen, meine ich das überall zu sehen. Und das ist hier auch so. Ne? Also gerade die Nebenquests sind ganz massiv, habe ich das Gefühl, nicht so, dass sie dich einladen, von alleine diese Stadt zu entdecken, sondern dich einladen, die Minimap aufzumachen, dahin zu gehen, wo die Minimap dir das anzeigt. Und das ist jetzt nicht so ganz konkret, du musst trotzdem irgendwie deinen Weg suchen. Und dadurch die Stadt zu decken. Auch das ist dann wieder dasselbe Ding wie mit den Wachen, die dich nicht mehr sehen, sobald du einen Meter in die Höhe geklettert bist. Das wirkt halt sozusagen sehr altbacken, aber
ja,
es macht auch
also das war, Spaß. Es hat sich für mich auch wirklich nach Erkunden angefühlt. Ne? Also es war dann so, hier ist, ich weiß, ungefähr da ist diese Quest, ungefähr dahin muss ich, okay, ich gehe dahin und jetzt suche ich aber selber. So, ich suche jetzt selber als Indiana Jones, gehe da rum, gucke, klettere, versuche einen Weg zu finden. Es war, gab auch irgendwie so tolle Momente, wo es zum Beispiel so war von wegen, ja, ich muss in irgendein Palazzo so da irgendwo eindringen, um mich auf eine Ausgrabung zu schleichen. Ich gehe in einen Innenhof und da sind halt, da ist halt so ein Checkpoint, da sind ein paar Faschisten und ein Hund und dann ist es so, hier ist kein vorbei für Priester, hier wachen wir so und ich bin aber so, okay, aber wie komme ich denn da jetzt vorbei? Und dann gucke ich, aha, oben sind so Balustraden und so Gewerke und da wird gebaut und renoviert und so. Und ich so, aber aus diesem Hof komme ich da nicht hin. Okay, also aha, aber da hinten sehe ich irgendwie einen Durchgang dahin, dann muss ich aber nochmal zurückgehen und da woanders hochklettern und dann da so mir den Weg bahnen und quasi finde da so einen Weg und hab's dann gefunden und bin dann irgendwie über den Faschisten, die natürlich nicht nach oben gucken, dass der Priester mit der Peitsche irgendwie über ihn schwingt, so bin da eingedrungen.
Da ist das Witzige ja sozusagen, auf dem halben Weg gibt es so eine Art Balkon, da kommst du aber nur hin, wenn du diesen komischen Parcours, diese Parcours-Einlage ist. Da steht hallo, auch ein Faschist, aber der ist so, hallo Pater.
Ja.
Und das hat sehr witzig. Und was ich schön finde, ist, ich habe das auch gemacht und habe ganz witzig, es gibt noch einen anderen Weg. Also am Ende ist es derselbe, aber den Anfang musst du sozusagen nicht so mega kompliziert machen. Das macht schon
eine andere Sache, über die wir reden wollten, Spaß. Wären Rätsel. Weil eigentlich, also was mich auch überrascht hat, war, ich dachte, es wäre so ein Spiel im Sinne von Wolfenstein, Indiana Jones haut sich einfach durch Nazis oder sowas oder schleicht sich irgendwie durch Nazis. Das ist ein großer Teil des Spiels, aber auch ein großer Teil des Spiels sind Rätsel, die man lösen muss. Weil natürlich Indiana Jones als kluger Archäologe muss irgendwelche antiken Artefakte unlocken, Codes knacken und so weiter und so fort. Und es gibt Rätsel. Und es gibt optionale Rätsel, die so kleine Sachen sind, knack den Code und irgendwo sind Hinweise, Symbole, die du matchen musst mit Zahlen und so weiter und so fort. Das die muss man nicht machen. Meistens führen die so zu kleinen Belohnungen, mit denen man Indiana Jones irgendwie stärker machen kann, aufwerten kann, bessere, dass er besser haut, mehr Hitpoints hat und so. Und dann gibt's halt die größeren Haupträtsel. Und was ich da auch schön fand, war, also erstens fand ich die cool gemacht bis jetzt. Also das, was ich so gesehen habe, hat mir Spaß gemacht und fand ich interessant. Und zweitens, was ich auch schön fand, ich bin relativ am Ende von diesem Vatikan-Kapitel, kommt man zu so einem Schieberätsel. Ich weiß nicht, ob du da schon warst, aber es gibt so ein Schieberätsel. Und,
nee, da war ich noch nicht erzählt.
Ich war entweder zu doof oder zu ungeduldig dafür. Also das war so, man muss so Kreise verschieben, ja, den schönen Kreis verschieben und da muss man so einen Pfad erzeugen. So ein Schieberätsel halt. Und ich hatte keine Lust mehr darauf, nachdem ich irgendwie 10 Minuten rumgeschoben habe und habe dann gesehen, aha, wenn du mit der Kamera, die man mit sich trägt, ein Foto davon machst, dann sagt es dir, du kannst dir auch Hinweise für das Rätsel geben lassen. Und dann unlockst du Hinweise im Tagebuch, wie man das Rätsel löst, von Tipps zu hier ist die Lösung. Und
du kannst auch tatsächlich am Anfang einstellen, wie viele Rätsel du haben willst.
Stimmt, ich hab volle Pulle Rätsel gemacht, aber ich mag keine Schiebepuzzle. das fand ich auch sehr, sehr cool. Also dass man das auch einfach schön entspannt irgendwie spielen kann, ohne dass man da irgendwie total hängen bleibt. Das fand ich cool.
Also so, und dann müsste man oder muss man eigentlich nicht die Geschichte selbst sozusagen. Die Geschichte beginnt mit einem Diebstahl nach dem Flashback in einem Diebstahl in der Bibliothek an der Uni von Indiana Jones und dann führt es das in den Vatikan und dann sozusagen kommt relativ schnell raus, da hier geht's so um was Größeres und Nazis haben ihre Finger im Spiel und es gibt so eine übernatürliche Komponente. Ich glaube, es wäre müßig, wenn wir beide uns jetzt sagen, über die Qualität der Geschichte unterhalten, weil ich für mein Gefühl, es ist halt eben auch so eine klassische Indiana Jones Story. Sie ist angenehm.
Es gibt einen fiesen Nazi, der ist super. Also der ist toll als Bösewicht. Der wird übrigens
kontextfreie Zitate.
Der ist einfach so ein richtiger Kotzbrocken. Wirklich furchtbar, ganz, ganz unangenehm. Ja. Und der heißt Voss und wird gesprochen von Marius Gavrilis, einem deutschsprachigen Synchronsprecher, ich glaube, der aber in L.A. lebt, was cool ist, weil er viel auf Deutsch spricht, also auch im Englischen spricht er viel auf Deutsch und deutscher Synchronsprecher, finde ich auch geil, so hinwegen. Ah, cool, es ist quasi ein ansonsten englischsprachiges oder im Original englischsprachiges Spiel mit aber deutschen Synchronsprechern. Ja. Schön.
Das mache ich irgendwie sehr, dass da Indiana Jones sozusagen Mut zur Fremdsprachigkeit hat, weil ich spiele es natürlich für die Rezension in der deutschen Version, aber in der deutschen Version sprechen die italienischen NPCs, so dann auch italienisch. Ne? Also die wichtigen Dialoge sind dann schon in Deutsch irgendwie, aber es gibt halt sehr viel, was da einfach
wie ist eigentlich der deutsche Indiana Jones?
Ich finde das gut zu sagen, das ist nicht komplett. Der deutsche Indiana Jones ist ich habe ja mittlerweile, und das finde ich auch so ein bisschen gestrig sozusagen, ne? Indiana Jones ist halt der coole Typ, der alles im Griff hat immer. Vielleicht wird es später noch anders. Und die deutsche Stimme fährt das auch sehr. Also da würde ich auch sagen, es ist ein okayer Indiana Jones, aber ich finde ihn ein bisschen, ich kann nicht sagen, ist das die Synchronisation oder ist es der Charakter, aber ich finde ihn ein bisschen zu
stumpf. Es gibt inhaltlich eine ganz tolle Szene, da erklärt Indiana Jones den tollen Kreis einer der zweiten Protagonistin oder seiner Begleiterin im Spiel, das ist so eine Journalistin, er sagt hier so von wegen, okay, ich erkläre jetzt das ganze große, worum es hier geht, das große Mysterium. Gib mir mal deinen Lippenstift. Und dann fängt er an, irgendwie seine Theorie aufzuschreiben auf einer Tafel mit Lippenstift. Und dann macht er das irgendwie die ganze Zeit und sie hört ihm höflich zu und ist danach so, ich hätte übrigens auch einen Bleistift gehabt. Du weißt schon, dass ich Journalistin bin. Ich hab Stifte dabei und der so, stimmt. Oh Gott. Und das ist, unbedingt eine Sache loswerden. Und zwar, ich habe das die ganze Zeit gespielt und war so, woran mich das erinnert, ist Riddick Escape from Butcher Bay. Ein 20 Jahre altes Spiel, ein Franchise, also ein Spiel, wow, ein Tie-In-Spiel der Riddick-Filme. Kennst du die Riddick-Filme mit Vin Diesel, glatzköpfiger Alien-Killer-Mann? Ja,
ja. Es gab. Ja, ja. Dem nicht. Ja. Niemand etwas. Also die Filme wurden irgendwann langweilig, weil man wusste, dass Vin Diesel anscheinend irgendwann in seinem, ja, irgendwo so einem Kontrakt hat, dass nichts ihm gefährlich werden darf. Aber die ersten beiden habe ich, glaube ich, ja, gerne als Action-Quatsch gesehen.
Und dann gab
gesehen,
es ein,
ja,
Spiel über Riddick namens Escape from Butcher Bay. Und hier ist die Prämisse. In Escape from Butcher Bay ist das Prequel zum ersten Film. Und es geht darum, dass Riddick gefangen, aha, genommen wird und in ein Hochsicherheits-Supergefängnis gesperrt wird. Aber natürlich ist nicht natürlich Riddick im Gefängnis eingesperrt. Alle sind mit Riddick im Gefängnis eingesperrt. So, und dann muss Riddick natürlich aus dem Gefängnis entkommen. Das Ganze ist, ja, gar nicht so sehr so ein einfach Hau-drauf-Action-Ding, sondern man kann durch dieses Gefängnis laufen, man redet mit anderen Insassen, es gibt Faustkämpfe, die man bestreiten muss, es gibt Rätsel, es gibt ganz, ganz viele Schleichpassagen. Es, ja, ist auch so ganz...
Ha. Mhm. Weißt du, woran mich das,
aha,
erinnert? An Indiana,
ja,
Jones,
der sehr
große
gute
Kreis, oder wie das Spiel heißt.
Und man sieht auch seine Hände immer und kann an sich runtergucken und so. Und das war vor 20 Jahren. Und ich war so, ha, ja, krass. Und damals fand ich das super toll. Und Indiana Jones hat mich halt sehr daran erinnert, auch wegen dieser Faustkämpfe und so. Stellt sich raus, die Leute, die damals Riddick Escape from Butcher Bay gemacht haben,
nein,
sind dieselben Leute, die Indiana,
nein,
Jones, der sehr, sehr gute Kreis machen. Also in den Führungspositionen, Lead Designer und so weiter und so fort.
Ja, ja.
Dann war ich so, wow, bin ich da gerade was ganz, ganz Großem auf der Spur.
Ah.
Nein, weil...
Nein.
Nein, weil Machine Games, ja, die Leute, die Wolfenstein und Indiana Jones und der schöne Kreis gemacht haben, sind hervorgegangen aus dem Studio, das Riddick gemacht hat. Nämlich Riddick wurde damals, mhm, von Starbreeze gemacht, schwedisches Studio. Und nach Riddick sind halt, oder vielleicht haben sie noch einen Nachfolger gemacht, aber auf jeden Fall nach Riddick sind dann so die Hauptentwickler weggegangen, weil sie so ähnliche Spiele wie Riddick entwickeln wollten und nicht konnten und haben was Eigenes gegründet, nämlich Machine Games. Und so schließt sich der große Kreis.
Dennis Kogel, der Indiana Jones der Computergames-Historie.
Und
not bad.
Und das fand ich
not bad.
Und das fand ich so cool, weil es war so, oh wow. Oh, wie cool. It's the same guys. So.
Aber jetzt willst du nicht mehr Indiana Jones spielen, sondern
Riddick. Kann man heute so gut wie gar nicht spielen. Das wird nicht verkauft. Das ist so ein Spiel,
ah, okay,
das verloren ist in der Zeit, das vielleicht als Artefakt von einem Archäologen oder einer Archäologin ausgegraben wird.
Wenn ihr noch eine CD-ROM rumliegen habt,
dann geht das.
Schickt sie an die,
ja,
Adresse im Impressum,
oh, ja,
dann kann Dennis das nochmal spielen.
Das wäre so cool. Ja, genau, dann können wir es streamen, nämlich. So sieht's aus.
Ich glaube, dann kommt der Teufelsküche, weil ich vermute, es wird ab 18 sein,
das
oder?
Das weiß ich nicht. Das war, ach.
Ja, das gucken wir. Dann lassen wir mal
die.
Aber sag mal,
ja.
Aber, so irgendwie große Begeisterung und Fröhlichkeit, ja, zu Indiana Jones, aber würdest du trotzdem sagen, das ist in der Quintessenz sozusagen, das macht nichts mega Besonderes, also die Architektur ist sehr schön und man hat das Gefühl, in der Vatikanstadt zu sein, aber es ist sozusagen, es ist ja ein Spiel, mit dem man Spaß haben kann, also Spaß 5 Sterne, aber irgendwie Qualität schon oberes Ende von Mittelmaß oder unteres Ende von Großartigkeit, aber auf jeden Fall, man denkt sozusagen, okay, also es ist auch nichts Überraschendes, oder bin ich wieder zu streng?
Ach, also ich glaube, du hast schon recht, es macht nichts total Überraschendes. Also nichts, wo man sagt, wow, okay, das ist jetzt was Neues, sondern, also, weil,
ja,
wenn man 20 Jahre zurückguckt auf Riddick, Escape from Butcher Bay, dann sieht man, ah ja, das gab es schon damals. Aber, also,
okay,
insofern macht es nichts Neues, aber das, was es macht, finde ich, macht es extrem gut. Also quasi dieses dieses Indiana Jones verkörpern, die Rätsel, diese Mischung, ne, irgendwie die Story, die vielen Cutscenes, das Acting. Also es ist so ein wirklich schönes, rundes Gesamtpaket. Es ist einfach ein richtig, also ich glaube, genau so stelle ich mir ein Blockbuster-Spiel vor. Ne? Also so von wegen, das ist genau sowas, wo ich denke, so, da habe ich, das ist eine richtig gute Zeit, eine toll erzählte Geschichte, schön gemacht, irgendwie clevere Ideen drin. Jetzt nichts, was mich total irgendwie fordert, aber etwas, was sehr gefällig ist.
Indiana Jones und der große Kreis, das Hipster-Burgerladenspiel unter den Blockbustern. Du weißt genau, was du kriegst. Du bist nicht überrascht, aber es ist mega lecker.
Ja.
Ja. Und ja. So ist es einfach.
Und
so
es ist super. Also, ja.
Und es ist super. Also, falls ihr euch fragt, ob man es spielen soll oder nicht, wenn ihr Spaß an sowas habt, go for it. Also, zwischen den Jahren werdet ihr viel Spaß damit haben, Nazis Besen zwischen die Beine zu stecken. Fall.
Und gibt es auch im Game Pass, falls
ach, stimmt.
Ihr
genau,
euch das
noch auch das noch. Genau, sehr gut. Ihr könnt ja stattdessen auch ein Steady extra groß ab, aber dazu kommen wir später. So, dann kommen wir jetzt zur neuen Sonderrubrik hier im Podcast.
In die Fresse.
Der Jahresrückblick.
Wow.
So kann's gehen.
Holy shit, ich wusste nicht, dass du das machst. Amazing. Okay, wow.
Ein kleiner, also für die ganz treuen HörerInnen, die werden sich jetzt ja, woran erinnert mich das? Das ist sozusagen das Intro, das ich verhackstückt habe aus der ersten Inkarnation von des Indie-Fresse-Podcasts, damals noch bei Superlevel. Ich dachte, jetzt in Folge 85 können wir uns das mal erlauben. Genau, 2024 war ein Jahr. Ich habe bei den Freunden von Insert Moin, die veröffentlicht gerade Jahresrückblicke, da habe ich die Folge für Quartal 1 gehört, also Januar bis März, und da bei jedem Spieletitel lese, ach stimmt, das war ja auch. Und deswegen, also wir machen das hier ein bisschen anders, wir schaffen das nicht so groß und vielleicht wollte das auch alles gar nicht von uns hören. Deswegen machen wir das jetzt in die Fresse-Style. Dennis, ich habe Folgendes vorbereitet. Wir haben ja hier unsere Cardwall mit O-Tönen, die Kommentare auf die allgemeine Lage und die Schlechtigkeit der Welt sind. Ich spiele jetzt immer einen vor und du sagst, welches Spiel 2024, obwohl, müssen wir uns noch einigen, Spiel, das in 2024 erschienen sein muss oder Spiel, das 2024 eine Rolle für dich gespielt hat?
Ich würde Letzteres sagen.
Letzteres, ne? Genau. Ja. Das machen wir. Los geht's.
Das Leben ist hart.
Also gäbe es einen Elden Ring, wäre das hier sozusagen das Leben ist hart. Was war für dich das Leben ist hart Spiel des Jahres 2024?
Ich führe so eine Liste aus allen Spielen, die ich das ganze Jahr über so gespielt habe.
Ja.
Und ich bin mir nicht sicher, was das Leben, das ist hart. Also, Drova fand ich irgendwie ganz, ganz unterhaltsam auch einfach nur.
Ja.
Aber was hat mir Schwierigkeiten bereitet dieses Jahr? Also, ich glaube, eine Herausforderung, ich sag's mal so, Total War Warhammer 3.
Ja.
Weil Anfang des Jahres habe ich mir als Goal gesetzt, ich möchte da reinkommen.
Ja.
Und habe festgestellt, es ist ein Spiel, das aus 3 Spielen besteht und 500 DLC hat und dass man lernen muss. Und ich habe YouTube-Tutorials geschaut und Anleitungen gelesen und mich da durchgebissen, nur um das jetzt nicht mehr weiterzuspielen. Aber das war mein Leben ist hart, mich durch Total War Warhammer 3 durchzubeißen. Wie war es bei dir?
Mein Leben ist hart. Da muss ich jetzt leider sozusagen einen Rückgriff auf die letzte Folge, glaube ich, fast schon machen, weil das ist ein relativ aktuelles Spiel. Also so, ich verstehe das also ein Spiel, wo man sich so durchbeißt. Ja, also so, schon ähnlich wie dein Total War, war für mich wirklich Stalker 2. Das ist so, also ich möchte dieses Spiel und ich will es auch gut finden, aber irgendwie...
Möchtest du nicht ein paar Schritte laufen und es ist dann so, ach shit, ich bin radioaktiv verseucht. Erstmal einen Schluck Wodka, ach shit, jetzt bin ich besoffen. Na
ja,
gut, erstmal ein bisschen Sardellen mampfen, okay.
Erstmal ein bisschen planen, ach nee, jetzt haben mich die Hunde zerfleischt. Ja, es war irgendwie, nee.
Verstehe ich.
Kann man schon sagen, ne? Also ich nochmal, also hört doch mal die vorletzte Folge. Mhm. Es ist ein Kontextspiel, wenn man den ganzen Hintergrund kennt, ist es ein Kunstwerk, aber das Spiel als Spiel alleine
war hart.
Das muss einfach hart. So, nächste Kategorie.
Oh bitte! Ernsthaft?
was ist das Spiel, bei dem du am meisten geflucht hast? Und sag jetzt nicht Total Warhammer 3.
Nee, okay. Ich muss schummeln, ich habe 2 Sachen.
Okay.
Meine eine Sache ist so, da geht's weniger um das Spiel als um das Drumherum. No Rest for the Wicked Ja, ein Spiel, auf das ich mich gefreut habe, das neue Dark Souls-mäßige Top-Down-Action-Spiel von den Leuten, die die Ori-Spiele gemacht haben, fand ich ganz witzig, hab's angespielt, dann hat sich der Creative Director völlig, also Fettnäpfchen, dämlich irgendwie blöd geäußert, das mir nicht gepasst und ich hatte dann instantly keinen Bock mehr da drauf und war so, boah, da habe ich gar keinen Bock drauf, wenn der irgendwie anfängt, hier sich über Wokeness zu beschweren oder was auch immer, das ist dann so, ach komm, vergiss es.
Also es war ja nicht Fettnäpfchen, es war ja sozusagen mit Vorsatz ins brennende Ölfass irgendwie springen.
Und das ansonsten so auch bitte war so für mich Suicide Squad zum Beispiel.
Ja, Suicide Oder? Squad, ich gebe dir recht, das ist auf jeden Fall ein harter Kandidat, weil das ist ein Spiel, wo man wirklich dachte, ey Mensch, wäre das nicht eine gute Idee, könnte es nicht, aber nee. Und aber tatsächlich ist für mich das Orbit-Spiel des Jahres das Spiel, aus dem dieser O-Ton kommt, nämlich Star Wars Outlaws.
Okay.
Das ist noch viel mehr so ein schönes Konzept eigentlich. Und so verpeilt in diesem, also interessanterweise fällt mir jetzt die Parallele auf, Star Wars Outlaws ist das Gegenstück der Medaille zum neuen Indiana Jones. Das neue Indiana Jones macht dieses Halunken-Archäologe-Schleich-Box-Spiel perfekt und Star Wars Outlaws verkackt das irgendwie komplett.
Ja, ich weiß nicht, ich hatte es auch schon auch Spaß dran. Ich habe jetzt nicht mehr reingeschaut, nachdem es jetzt sehr, sehr viele Patches auch bekommen hat. Ich habe gehört, dass ein DLC mit nicht Han Solo, sondern mit nicht Donald Glover.
Was möchtest du uns sagen, Dennis?
DLC mit Lando Calrissian, dass der neue DLC mit Lando Calrissian sehr, sehr gut sein soll. So, also vielleicht hat sich da noch was getan, aber ja, ich kann es verstehen. Es ist so, es könnte, man sieht, wie sehr es cool sein könnte und dann hat es so viele nicht coole Sachen. Es ist so, ach komm. Ach, bitte. Ja,
schade.
Ja.
Erbitte Orbitalschlag.
So, und jetzt muss man der Ehrlichkeit halber gestehen, diese Töne, die wir hier in der Cardwall haben, die sind halt alle eher Tod und Verderben.
Eher negativ geprägt.
Ich möchte jetzt den Orbitalschlag sozusagen, also die aufgehende Sonne der Explosion möchte ich, was war für dich sozusagen die größte Überraschung dieses
Jahr? Der Orbitalschlag der Freude.
Der Orbitalschlag der, was war der Orbitalschlag der Freude für euch? Für dich, also für euch auch, schreibt uns in die Kommentare sehr gerne. Aber was war für dich der Orbitalschlag der Freude?
Tactical Breach Wizards. Das ist, glaube ich.
Ich hab's gewusst. Ich hätte drauf wetten sollen. Bingo! Ja.
Ne, von allen Spielen, die ich dieses Jahr gespielt habe, war das, glaube ich, das, was mich am meisten, also so ehrlich begeistert hat, wo ich irgendwie das durchgespielt habe und einfach die ganze Zeit glücklich darüber war, wie cool das ist, wie klug, wie lustig, wie, also, ja, das ist, glaube, also ich glaube, es ist wirklich für mich so das Spiel des Jahres.
Okay. Das Spiel, ja okay, wenn wir jetzt zum Spiel des Jahres kommen, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als SteamWorld Heist 2.
Natürlich, ja.
Also ich meine,
hast du es durchgespielt auch?
Natürlich nicht.
Okay.
Aber es ist also trotzdem sozusagen große Freude. Aber ich würde jetzt sozusagen, das gab es übrigens neulich im Steam-Sonderangebot und es gab ein paar HörerInnen, die sozusagen sich das jetzt geholt haben oder die gesagt haben, hey, ich habe das auf eure Empfehlung irgendwie durchgespielt. Das war fantastisch, hat mir viel Spaß
Sehr
gemacht.
Gut.
Wir freuen uns, wenn wir zu eurer Freude beitragen können. Und es gab jemand, der hat gesagt, das läuft eben nicht unter SteamOS, was mich gewundert hat. Falls ihr da irgendwie hilfreich, also es läuft auf dem Steam Deck, aber es läuft nicht auf Rechnern, die SteamOS, das eine Linux-Version haben. Okay. Also falls da jemand einen Hinweis hat, schreibt das gerne. Mhm. Ich bin völlig irgendwas gemacht. Genau, was ich sagen wollte, ist Spiele, die mich überrascht haben. Mhm. Zum Positiven. Mhm. Da möchte ich sozusagen so zwei erste Plätze vergeben. Das eine ist, ich finde, das neue Zelda kommt in so Jahresrückblicken, ich gucke auf euch in Sat Moin, Kollegen, manchmal so ein bisschen, wird so ein bisschen harsch angefasst, ne? So, also ich meine, es ist jetzt nicht irgendwie, ist nicht die größte Aufmachung, aber ich finde, es war ein sehr gutes Zelda-Spiel. Mhm. Und ich mochte das und ich war positiv überrascht davon, dass dieses nicht sozusagen ein lauwarmer Abklatsch und eine Geldmacherei ist, sondern einfach ein sehr solides Zelda sehr, sehr gut. Und das andere, was, also, was, glaube ich, zu schnell in Vergessenheit geraten ist, aber nach wie vor fantastisch ist und jetzt noch einen Modus bekommen hat, der es härter macht, für alle Leute, die es haben wollen, ist The Plucky Squire.
Mm. Ja, das habe ich ja auch gesehen. Da hatten wir, das war ja so Schisma bei uns. Ja, du mochtest es sehr. Ich war irgendwann sehr, sehr genervt davon. Und jetzt ist tatsächlich ein Modus rausgekommen von diesem Bilderbuch in Bilderbuch und dann aus dem Bilderbuch in die echte Welt Hüpf-Adventure, wo quasi das, was ich und andere bemängelt haben, nämlich, dass es dich zu oft unterbricht beim Spielen mit Hinweisen, was man machen soll, also dich zu sehr in die Hand nimmt, dass das jetzt nochmal, ja, also einen anderen Modus macht. Und das finde ich sehr, sehr cool. Also da habe ich noch nicht reingeschaut. Ich mache das aber. Weil ich finde das total schön, weil ansonsten fand ich das Spiel cool. Ich finde noch so ein paar, also ich finde, wenn man dieses Jahr ansonsten noch anschaut, gab es so ein paar Sachen, die ich...
Wir haben noch eine Kategorie.
Oh, wir haben noch eine Kategorie.
Oh
shit, okay, dann
mach. Und zwar die hier.
Your jaw will split to allow room for four great tentacles. Then you have ceased to exist and a mind flayer is born.
So, Dennis, welches Spiel hängt, egal wie alt es ist, wie ein Mindflayer-Wurm in deinem Gehirn und fordert dich immer wieder heraus.
Es ist, ja, natürlich ist es immer noch Baldur's Gate 3, aber also der Baldur's Gate 3 Award geht an Baldur's Gate 3.
Ja, das stimmt.
Das ist so, stimmt. Klar. Aber, ich muss sagen, Baldur's Gate 3 als das Spiel, das über allem hängt und einem verfolgt und so, hat dieses Jahr auf jeden Fall ein paar starke Challenger bekommen. Die Dauerbrenner-Challenger, die ich auch wichtig finde. Da wäre zum einen Slice and Dice. Ja.
Ja.
Ein Spiel,
okay, also nicht bei mir, aber verstehe ich gut.
Ja, also das habe ich dieses Jahr auch weiterhin sehr viel gespielt. Und Balatro, ein Spiel, über das wir hier sehr wenig gesprochen haben, aber eigentlich.
Das ist übrigens total witzig, weil ich habe mir sozusagen angehört, was ging bei den. Ich habe nicht die Game Awards geguckt, aber ich habe mir im Nachhinein sozusagen einen Überblick verschafft. Ich habe, wie gesagt, die Inside Mind Folge gehört und alle reden die ganze Zeit nur von Balatro und ich habe das noch nicht ein einziges Mal angemacht.
Wow.
Also das ist für mich sozusagen das vergessene Spiel. Ich dachte eigentlich, es wird Still Wakes the Deep, weil du damals so begeistert von warst. Aber ich habe so das Gefühl, wenn du Balatro nicht gesehen hast, dann warst du 2024 nicht dabei. Ich überlege, ob ich jetzt aus Gnatz das weiterhin nicht angucke oder doch mal sehen.
Es ist cool. Also es ist weirderweise für mich ist es irgendwie kein Spiel, das mich so lange begeistert hat, wie sowas wie Slay the Spire oder Slice and Dice, was ich also beides dieses Jahr viel gespielt habe. Es geht in eine ähnliche Richtung. Es ist was Roguelikeiges, aber es hat so Pokermechaniken und so und es ist weird und cool und wirklich, wirklich auch frisch so in dem, was es macht. So, ich habe sowas noch nie vorher gesehen. Es ist echt cool. Für mich war es, für mich hat es jetzt nicht so komplett eingenommen wie andere Leute, aber ich weiß, dass es etwas ist, was so viele Leute so sehr begeistert. Ich würde. Falls wir ich weiß nicht, ob das eine Kategorie ist, aber ich würde gerne so einen Schritt zurück Meta-Dings machen.
Okay.
Weil was mich dieses Jahr extrem begeistert hat und was mir dieses Jahr total wichtig war, war dieser Podcast. Tatsächlich, Das ist total schön. Ich sag mich, also, wir haben das ganze Jahr über alle zwei Wochen neue Folgen gemacht. Vielleicht gab es mal eine Ausnahme, aber ich glaube, es waren eigentlich alle zwei Wochen neue Folge.
Ja.
Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Also, es war super cool, dass wir diesen Podcast regelmäßig machen. Es ist total schön, dass wir da Feedback bekommen, dass wir Kommentare bekommen, dass wir mit Leuten ins Gespräch kommen über ihre Erfahrungen und Meinungen zu den Spielen, über die wir sprechen, über andere Spiele, dass wir da Tipps bekommen, was wir uns mal anschauen sollten und so. Das ist voll schön. Also das ist einfach total wertvoll für mich. Ich finde das toll. Also danke. Ja. Der Punkt.
Ich wünschte, ich wäre vorgewarnt gewesen, dann hätte ich jetzt sozusagen etwas ähnlich präzis, prägnantes und emotional berührendes sagen können, aber so bin ich einfach nur ergriffen und sage danke dir vor allem, Dennis, dass wir machen das, dass wir das zusammen machen und danke euch, liebe HörerInnen, dass ihr uns die Treue haltet, weil das ist wirklich sehr schön. Das ist, also du hast tatsächlich recht, im Rückblick würde ich das, also was war das Computerspielejahr 2024? Das kann man vor allen Dingen auch an und mit in die Fresse beschreiben. Mhm. Ne? Also auch irgendwie, dass wir diese Twitch-Streams dann irgendwie so ein bisschen gemacht haben und so. Das war auch sehr schön. Der Newsletter war irgendwie auch sehr schön. Das ist alles sehr schön. Irgendwie. Ja. Das stimmt. Ich gebe dir vollkommen recht. Gibt es überhaupt Computerspiele, wenn es keine in die Fresse gäbe?
Nee, ich glaube, wir würden alle einbauen.
Oder?
Vielleicht würde noch Arnold Trauers was machen. Irgendwie so ein Gunshot 2
vielleicht,
oder so. Aber kann man nicht aufhalten. Ja. Aber ansonsten, ansonsten würde man einpacken, klar. Ja.
Das stimmt. Deswegen schreibt ihr uns auch, was sind eure Orbite des Jahres oder das Leben ist hart des Jahres oder welcher Orbitalschlag der Freude hat euch ereilt oder welcher Games-Hirnwurm ist immer noch in eurem Kopf? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr könnt auch Mail schreiben, 2024@indiefresse.org. Das schlägt dann auch bei uns auf. Wenn ihr euch nicht öffentlich sozusagen dazu äußern wollt, dann können wir euch aus unter drei zitieren. Das geht alles, genau. Ja, sehr schön. Und dann kämen wir sozusagen, das ist ja auch fast der nahtlose Übergang, ich wollte gerade sagen Untergang, der nahtlose Untergang zu Kommentare kommentieren, denn wir sagen das nicht nur so, sondern ihr kommentiert ja auch ganz fröhlich. Wir haben jetzt Playstar hat geschrieben und das haben wir leider verpasst, das also während der Sendung zu machen, im Intro so ein bisschen. Er hat bestellt, dass wir bei der Besprechung zu Indiana Jones ganz viele ist das noch Indie-Witze machen.
Okay, aber das.
Und tatsächlich hätte man die Frage stellen können an der einen oder anderen Form. Ne?
Das stimmt. Aber.
Also die Antwort wäre eigentlich immer gewesen ja. Aber man hätte das
fragen. Nein.
Ist der Indiana Jones, ist das noch Indie? Nee, nicht Indie im Sinne von Independent, sondern Indie im Sinne von, ist das noch Indiana Jones? Ist das noch Indie? Es ist Indie.
Ja, es ist Indie. Also
die 3D-Figur gerade nicht mehr, ne, weil es eben nicht ganz Harrison
und
Ford
stimme,
ist.
Aber schon sie haben ihn ersetzt. Sie haben ihn ersetzt und quasi, sie haben ihn unsterblich gemacht und aber auch auf eine Art und Weise, bei der man sich nicht fies fühlen muss, weil es war jetzt irgendwie keine KI-Stimme oder sowas, keine verfremdete Stimme, sondern es war einfach Troy Baker, der wie jeder Mann klingt. Nein, also der einfach Indianer, der einfach klingt wie Harrison Ford in jungen Jahren oder so. Ja. Das ist so, ja. Okay.
Das stimmt. Das ist, also genau, man könnte tatsächlich, also wahrscheinlich, wenn das Spiel erfolgreich genug wird, wird Indiana Jones in Zukunft nicht mehr Harrison Ford sein, sondern eine losgelöste fiktive Figur, die unabhängig von dem Schauspieler funktioniert. Ich glaube, das war bis jetzt noch nicht so richtig der Fall. Ich bin
dann
gespannt,
stellen wir nochmal die Frage, ob das Indie ist. Und wie da die Antwort
ist das Indie?
Da bin ich nicht sicher.
Ja. SM Langer hat uns auf ein Versäumnis, also das war jetzt ein Versäumnis dieser Folge, SM Langer hat uns auf ein Versäumnis aus der letzten Folge hingewiesen, nämlich, dass wir die Chance verpasst haben, wenn wir sagen, ihr könnt uns per Steady unterstützen, indem ihr da sozusagen so ein monatliches Abo einrichtet, oder ihr könnt generell ganz direkt per Banküberweisung Geld hinwerfen, dass wir hätten auch sagen können, dass man uns mit Cox unterstützen kann.
Korrekt. Das lasse ich einfach so stehen.
Wir entschuldigen uns, ob dieses Versäumnis ist. Und jeder, der sich jetzt fragt, hört einfach die letzte Folge. In die Fresse 84. Dann gab es nochmal eine kleine Diskussion über Dragon Age Wailguard. Mhm.
Ja.
Da hatten wir über den Spiegel, ne?
Über den Spiegel. Ja, stimmt. Nee, nicht über den, also über die Portale, die man nimmt. Ja.
Das auch.
Weil das mit dem Spiegel haben wir schon, das haben wir schon in der letzten Folge angesprochen, kam da noch was dazu?
Die große Verwirrung des Jahres 2024 geht an die Spiegelszene von Dragon Age Wailguard. Ich weiß halt, ich glaube, ich habe es noch nicht hier erwähnt, ich habe mit Lara Kalbart gesprochen, vielleicht habe ich das schon erwähnt, jetzt kommt es mir bekannt vor, die interessanterweise die Spiegelszene gar nicht selbst erlebt hat bei ihrem Run. Und sich das aber nachher nochmal angeguckt hat und dann gesagt hat, sie fand das also auch ein bisschen grob, aber schon okay. Das passt schon. Und dann hat uns auch noch Watson geschrieben auf Mastodon, dass er das störende Gefühl mit der Spiegelszene nachvollziehen kann, wenn man da nicht ganz drin ist. Wenn man, also ne, ich war ja sozusagen schon so ein bisschen nicht ganz intuit. Wenn man aber drin ist, findet er den Moment eigentlich ganz gut. Ne? Also irgendwie die Welt explodiert, alles ist ganz schrecklich, man kommt in so einer komischen Zwischenwelt an und dann sinniert man halt nochmal drüber nach, indem man in den Spiegel guckt und sich fragt, bin ich jetzt eigentlich trans oder cis? Was ist hier eigentlich los? Genau, Folge da, in der wir das ausführlich diskutiert haben, war die 83, glaube ich, also genau. Die Dragon Age Folge. Könnt ihr auch nochmal reingehen. Und darüber hinaus sind die Leute dann aufs Portal. Und die wichtige Frage, ne, also das Portal-Schisma dreut uns, ne, also verhaltet euch dazu, HörerInnen. Die Frage ist, in Dragon Age Railguard sind die Hauptlager der Fraktion direkt an den Portalen. Wie ist das passiert? Sind die Portalen in den Hauptlagern also es gibt so Portale, mit denen man so Quick Travel durch die Welt machen kann. Sind die Portale an den Lagern aufgetaucht? Sind die Lager um die Portale gebaut worden? Oder sind die Portale irgendwo aufgetaucht, abgebaut worden, zum Lager getransportiert, wieder aufgebaut worden?
Ich glaube Letzteres, weil diese Portale haben bis zu Veilguard in Dragon Age keine tatsächliche Rolle gespielt, glaube ich. Sage ich als Fan, aber nicht Mega-Fan. Also normalerweise ist man gereist zu Fuß. Zu Fuß ist man da durch die Gegend gereist. Man hat keine Portale. Es ist erst jetzt in Veilguard gibt es jetzt diese Portale und dann gab es vielleicht irgendwie gelegentlich irgendwelche Zauberportale, aber nur so in einzelnen Momenten. Es gab nicht ein Portalnetzwerk. Und ich glaube, das heißt, diese Spiegel stehen da irgendwo und jetzt auf einmal haben einen Patch bekommen und können jetzt als Portal benutzt werden. So, das ist neu.
Falls es unter euch Dragon Age ArchäologInnen gibt, die Herkunft dieser Portale erforschen können und die Frage, wie ist es geopolitisch gekommen, dann gebt uns Bescheid.
Ich spiele übrigens immer noch Veilguard.
Bescheid, wie das ist.
Ja,
du spielst immer noch Veilguard.
Ich bin so, hey, crazy. Ich spiele das jetzt durch. So, ich spiele das jetzt durch, ich mag das.
Ich spiele immer noch nicht Veilguard. Vielleicht mache ich es zwischen den Jahren, ich bin noch nicht, aber wahrscheinlich spiele ich eher Indiana Jones weiter. Wir hatten in einer der älteren Folgen mal spekuliert, ob man Hot Takes bringen muss, damit die Leute irgendwie mehr Kommentare schreiben. Hat Watts gesagt, nein, er würde jetzt mehr Kommentare schreiben, damit wir weniger Hot Takes bringen. Das ist sehr schön fand. Also Watson hat da, glaube ich, den richtigen Impuls. Es ist schon ein bisschen die Verantwortung des Publikums, die Leute auf der Bühne vom Clickbait zu bewahren. Ja, also wir sind hier, we are all in it together. Ja, also auch ihr müsst da euer Schärflein beitragen.
So. Das soll es aber jetzt wahrscheinlich, nein.
Dann hat.
Nicht?
Genau, das soll es gewesen sein, aber die Überleitung ist zu, was passiert weiter mit Indie-Fresse, ist der Kommentar von Peter, der so ein bisschen einen Post geschrieben hat auf Mastodon, was ist Barrierefreiheit, was könnte man noch dazu sagen, ist Zugänglichkeit vielleicht ein gutes Wort? Und das führt uns zu der Bonusfolge, die wir euch versprochen haben, denn ihr habt uns ja viel Geld gegeben. Oder gebt uns jeden Monat viel Geld und solange ihr das macht, wie es jetzt ist oder noch mehr, haben wir gesagt, machen wir eine Bonusfolge pro Quartal. Wir hatten angekündigt, wir machen eine zu Zugänglichkeit, Barrierefreiheit der Frage, Minimaps in Spielen, ja oder nein, Schwierigkeitsgrade, wie so. Dann ist es leider gekommen, wie es manchmal ist. Eine unserer Stargästinnen war nicht abkömmlich und wir haben die Folge kurzerhand verschoben ins nächste Jahr. Aber halten trotzdem unser Versprechen. Es gibt in Q4 2024 eine Bonusfolge, nämlich, Dennis,
der
zu welchem Thema?
Der großen Hearts of Iron Götterdämmerungskontroversen. Wenn er euch das nicht sagt, dann wird das alles in dieser Bonusfolge erklärt. Aber in Kürze könnte man das zusammenfassen Hitler ist im Videospiel da und Leute finden das nicht so cool. Und andere Leute finden das vielleicht cool, aber diese Leute sind vielleicht selber nicht so cool. Also es geht um einen DLC für ein Strategiespiel namens Hearts of Iron und um die Kontroversen, die das ausgelöst hat. Naja, und dann um eigentlich ganz, ganz große Fragen, nämlich was Spiele eigentlich darstellen sollten, was nicht, wo die Grenzen um die Grenzen des Spielbaren letztendlich. Und haben wir eine ganz, ganz tolle, lange Folge aufgenommen mit dir und mit Christian Huberts zusammen, weil ihr euch beide sehr viel mit diesem Thema auseinandergesetzt habt. Und die kommt dann raus am
30.12.
Also im fast letztmöglichen Q4-Moment. Hat aber den einfachen Grund, dass das quasi erstens noch in diesem Jahr ist und dann einfach in einer Woche, wo ansonsten keine neue Folge erscheint. Oder erscheinen würde.
Also diese Folge erhört ihr jetzt, also die ist erschienen am 23.12. Mhm. Morgen ist Weihnachten, frohe Weihnachten alle. Und zwischen den Jahren käme ja eigentlich eine Newsletter von Dennis. Und da haben wir gesagt, es wird ja viel darüber geredet, dass man sich auch Auszeiten gönnen soll. Und das werden wir auch hier tun. Und deswegen haben wir jetzt die Bonusfolge dahingelegt. Und dann habt ihr sozusagen ein bisschen extra in die Fresse zwischen den Jahren. Und dann hören wir uns wieder. Und auch das gilt sozusagen wir sind gerne für euch da, aber wir machen auch mal eine kleine Pause am 20. Januar. Ne, am 6. Mhm. ist wahrscheinlich sozusagen so die große Computerspiele-Einöde. Also mir ist auch noch völlig unklar, was ich am 2. Januar, oder habe ich den nächsten regulären Slot für eine Computerspiele-Rezension, was ich da als Neuerscheinung irgendwie anbringen soll. Mal gucken, wir hören uns sozusagen in.
Wirklich, am 2. Januar musst du ein neues Spiel vorstellen?
Ich muss ein Spiel vorstellen. Die Redaktion ist da, muss man ganz ehrlich sagen.
Da war ja auch viel Zeit dazwischen. Was, Markus, was ist in diesem neuen Jahr, was ist gestern rausgekommen?
Genau, also mal sehen. Genau, wir hören uns wieder, aber am 20. Mhm. Januar, dann machen wir vielleicht ein kleines bisschen länger, vielleicht ist ein bisschen was passiert. Ja. Ihr hört bis dahin sozusagen die Bonusfolge und wir wünschen euch jetzt schon mal. Ist ja komisch, ne? Wenn man irgendwie so Folgen aufzeichnet und dann versetzt irgendwie veröffentlicht. Wir wünschen euch jetzt frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr. Investiert euer Weihnachtsgeld. Wenn ihr alles ausgegeben habt und dann noch was übrig ist, in das Steady-Projekt von Indie-Fresse oder überweist auf das Konto und lasst es euch vor allen Dingen gut gehen. Seid schön entspannt. Ach so, stopp. Nochmal eins zurück. Also von wegen Geld.
Nicht entspannt.
Es tut mir wirklich leid, aber das ist mir wichtig. Ich habe neulich mit einer Hörerin einen Instagram-Kontakt gehabt und da hat sie sich entschuldigt, dass sie den Dauerauftrag für den Podcast sozusagen abbestellt hat, weil die private Situation irgendwie es nicht mehr hergegeben haben.
Ja.
Und mir ist total wichtig zu sagen, um Gottes Willen, ihr müsst euch für sowas nicht entschuldigen. Also entschuldigen ist ja, wenn man was falsch gemacht hat. Das ist nicht der Fall. Dieses Indie-Fresse-Ding, das ist total fröhlich für uns, wenn das geht. Aber bitte nehmt das Geld sozusagen vom Sahnehäubchen. Ja, also wenn das Budget auf, also sozusagen, wenn ihr alles ausgegeben habt, was ihr braucht, und wenn ihr dann alles ausgegeben habt für das, was euch gefällt, und wenn ihr dann Geld ausgegeben habt für Quatsch, den ihr euch schon immer machen wollt, und wenn dann immer noch was übrig ist, dann gerne. Aber bitte fühlt euch nicht verpflichtet.
Ja,
ganz wichtig.
Genau.
Im Sinne, also kauft euch lieber irgendwie Weihnachtskekse oder macht euch einen schönen Tag oder einen Grog auf dem Weihnachtsmarkt oder sowas. Wir freuen uns, wenn es geht, aber wenn es nicht geht, ist es kein Problem. Wir sind für euch da. So,
korrekt.
In diesem Sinne aber, frohe Weihnachten.
Ja, macht's gut, habt eine schöne Zeit und bis ins nächste Jahr.
Bis dann, tschüss.
Ciao. Freddy, Dank für in die Fresse extra an Toriam, Roland, Nikolai, Watson, Daniel und Thomas.
Nice.